Herzlich willkommen zur Jubiläumsausgabe.
10. Folge von Podulenzen.
Kaum zu glauben, aber wahr. Uns gibt's immer noch. Gestartet sind wir am 10. Januar dieses Jahres und oh ja, dankeschön.
Ein bisschen einschenken darf ich, ne?
Ja, da dürfen wir uns schon ein Gläschen gönnen.
Wie immer, eigentlich jedes Mal. Am 10. Januar haben wir angefangen.
10. Januar dieses Jahres haben wir die erste Folge gemacht, beziehungsweise die Nullfolge, wie wir sie nannten. Da haben wir mal beworben.
Aber das war ich nicht die erste, die zählen wir nicht mal, dann wäre es die 11. Folge.
Stimmt.
Aber wir feiern jetzt die 10. Folge.
Wir feiern die 10. Folge, ne? Was ganz so schön passt.
Permanent, penetrant. Sind wir immer noch hier.
Um ein bisschen Statistik zu wälzen, knapp 1000 Hörerinnen und Hörer haben wir bis jetzt erreicht. Also verschiedene Leute, die unseren Podcast gehört haben, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
Nee, also für das, dass sie ein Hobbyverein ist und eigentlich unser eben Hobby, ganz in Ordnung.
Ja, wir machen sie eigentlich auch primär für uns, so Selbsttherapie, ne? Midlife-Crisis ein bisschen ab, sich von der Seele reden und deswegen, ja, danken wir ganz herzlich für alle, die hier mal eingeschaltet haben und es hoffentlich auch wieder tun.
Ich würde sagen, wir stoßen ganz offiziell an. Ein wohlklingender Sound in meinen Ohren mit dem Wein von Barsa Blanco ist der Name, von Telmo Rodriguez. Das ist ein spanischer Weiße. Muss ich sagen, ist auch wirklich ein gutes Preis-Genuss-Verhältnis, also für irgendwo 10,50 doch etwas, was man sich so an einem schönen Sonntagnachmittag hin und wieder zum Munde führen darf.
Du bist der Weinexperte hier in dieser Runde. Ich kann nur sagen, mir schmeckt die Sache.
Später machen wir natürlich dann noch den Switch auf den Roten, aber über unsere Gourmet-Themen werden wir uns ein bisschen später unterhalten, oder?
Ja, das heben wir uns noch ein bisschen auf, aber wir haben wieder mal ein bisschen gekocht und so weiter und so fort, kommen wir aber später dazu. Zuerst zu den brandheißen Sachen und brandheiß ist es, was Sony letzte Woche vorgestellt hat. Und das war für mich so eine Art Ostern, Weihnachten und Geburtstag, alles miteinander. Sie haben die neue PlayStation präsentiert. Du bist ja weniger so ein bisschen der Geek als ich, aber hast du dir das auch gegeben, den Livestream? Oder hast du es sonst einfach so ein bisschen aus den Medien mitbekommen?
Nee, ich habe es echt nur so kurz nebenbei mitbekommen, aber ich habe es jetzt auch nicht genau angeschaut. Ich habe nur gesehen, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Space Shuttle, also das Design von dem Teil.
Sie ist halt ein bisschen ungewohnt, weil PlayStation ist eigentlich schwarz, traditionellerweise, und jetzt hat sie so eine weiße Verkleidung und ich mach's ganz kurz, ich find's cool.
Also würdest du dir die neue PlayStation kaufen?
Die ist schon gekauft. Ja, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich wirklich den Livestream geguckt. Für mich war es ein bisschen ernüchternd. Also wenn in der Vergangenheit eine neue Generation, also eine neue Spielkonsolengeneration präsentiert wurde, da war das jedes Mal so ein richtiger Sprung und ich saß da und habe gedacht, ey, ich freue mich drauf, das spielen zu können. Und jetzt muss man sagen, natürlich sieht es super aus, aber es sieht schon jetzt super aus. Also von dem her.
Also für mich wäre ja so ein bisschen die ökonomische Frage, kann man jetzt Spiele auch, sind die auch abwärtskompatibel oder ist die PlayStation abwärtskompatibel? Also kann ich alte Spiele, PlayStation 4, jetzt auch auf PlayStation 5 spielen?
Das ist eine sehr gute Frage und meiner Meinung nach müsste Sony das ganz klar mit Ja beantworten. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Radar gehabt, aber ich denke schon. Also ich glaube, das kann man sich fast nicht erlauben, dass man einfach sagt, ja, Jungs, Pech gehabt. Und ist ja auch ein Kaufargument, oder? Sony hat ja im Moment die Nase vorn gegenüber der Xbox und wenn sie dann sagen würden, hey Jungs, ihr könnt aber die Spiele nicht mehr spielen. Ja,
das war in Vergangenheit doch so.
Das gab's. Aber, und das ist ja eigentlich so unglaublich an dieser Geschichte, ist, diese PlayStation 4 war meine allererste Konsole in dem Sinne. Also ich hatte vorher nie eine als Kind oder Jugendliche.
Ich muss ja sagen, du bist ja mehr der Gamer aktuell. Noch, immer noch. Ich spiele auch noch gewisse Sachen, aber glaube ich schon ein bisschen weniger als du. Es sind bei mir nur wirklich ein paar Relikte übrig geblieben.
Lass uns doch mal diese Relikte oder alten Leichen aus dem Keller holen und lass uns doch mal schnell quasi unsere All-Time-Favorites aufzählen.
Und weil es ja die 10. Sendung ist, haben wir dafür natürlich jetzt endlich auch einen Sponsor gefunden.
Eine Humolka-Kettensäge mit kraftvollen 1,6 PS, Dreifachschliff und Schmierautomatik.
Humolka! Humolka, der Testsieger!
Ja. Also ja, passt gut zu den gewissen Kettensägen, Ballerspielen, ne?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, wir haben ja Sony angefragt, ob sie Bock hätten, uns zu sponsern. Knapp haben sie abgelehnt, aber dafür haben wir jetzt Humolka Kettensäge.
Genau, da haben wir jetzt eine Kettensäge hier bei dir im Garten und das Gebüsch hier wird jetzt auch mal richtig schön zurechtgestutzt.
Ja, wird ja auch mal Zeit.
Oder dein Gemüsegarten, den du jetzt hier, aber da kommen wir später. Ja, jetzt, ich will jetzt nicht die Themen vorwegnehmen, aber man muss ja die Leute auch ein bisschen teasen, was noch kommt hier in der Sendung.
Ja, man muss da aber trotzdem irgendwo den roten Faden auch beibehalten.
Ach, nicht immer. Du wolltest mich fragen, was meine Top-Spiele meines Lebens sind oder waren.
Richtig, und da wir da natürlich eine gewisse Dramaturgie reinbringen möchten, beginnen wir mit Platz 3.
Boah, du stellst Fragen. Also das ist echt nicht so einfach. Aber ich glaube, Liebe und Spielen geht durch den Magen. Platz 3, bei mir ein Spiel, was wahrscheinlich kein Schwein kennt, das hieß Pizza Connection. Und das ging darum, dass man schlussendlich ein Restaurant betrieben hat, eine Pizzeria betrieben hat und verschiedene Pizza aufs Tablett bringen konnte, mit mehr Salz, weniger Salz und so weiter, natürlich auch Getränke verkaufen, das war so eine Simulation von einem Pizzaladen.
Ich mag mich daran erinnern, dass man eben das Restaurant einrichten konnte, das hat Spaß gemacht, man konnte die Pizzen selber belegen, das war so ein bisschen undurchsichtig, man wusste eigentlich nicht genau, wann sich das gut verkauft oder wenn nicht, aber es hat Spaß gemacht, damit rumzuprobieren. Und weißt du, was ich erst ganz zum Schluss begriffen habe?
Nee.
Und zwar konntest du im Spiel an einer Hotline anrufen und konntest Eiscreme bestellen.
Was?
Ja.
Wie im Spiel?
Im Spiel konntest du Eiscreme bestellen. Das war aber ein Tarnwort für Waffen. Und da konntest du der Konkurrenz die Pizzabude demolieren.
Ah, stimmt. Natürlich kannst du dich an solche Details erinnern.
Natürlich.
Ich aber nicht. Siehst du nur, was ich für ein Engel und kein Bengel war.
Ja, aber ich weiß noch genau, dass es echt eine Weile gedauert hat, bis ich das verstanden habe. Ah, okay, das ist ja quasi die Mafia, die du da anrufst. Deswegen wahrscheinlich auch der Name, ne? Pizza Connection.
Was war dann dein Platz 3?
Mein Platz 3, lass mich überlegen. Es ist natürlich schwierig, ne? Einfach jetzt 3 Spiele rauszunehmen. Aber ich glaube, ich würde ein absoluter Klassiker der Spielegeschichte nehmen, den man auch heute immer noch hervornehmen kann, bestens geeignet, Tetris.
Aha. Da habe ich auch gespielt, vor allem auf dem Gameboy. Also sowieso, eigentlich, früher waren ja die Spiele so, gerade PC-Spiele, dass du nie gegeneinander spielen konntest. Da hattest du ja kein Internet und auch kein Splitscreen, wo du gegeneinander spielen konntest. Und mit Gameboy, wie ich mich richtig erinnere, hoffentlich, war das ja eigentlich so die Innovation, man konnte sich linken und gegeneinander spielen. Tetris bin ich jetzt zwar nicht sicher, aber ich habe es zumindest sehr oft auf dem Gameboy gespielt.
Wenn man das Spiel durchspielen konnte, dann startete am Schluss eine Rakete. Das, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich nie geschafft.
Du hast ja hoffentlich noch ein paar Jahre, die du damit verbringen kannst, die Rakete noch zu zünden.
Stimmt, ja. Das wäre so ein Projekt.
Dafür bin ich stolz. Mein Platz 2, Super Mario. Warum? Weil ich tatsächlich das auch noch gespielt habe vor ein paar Monaten und ich habe die Rakete gesehen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie das Ende genau war, aber irgendwie der Mario hat die Prinzessin befreit. Jetzt im neuen Super Mario auf der Switch haben wir das aber zu zweit zu Ende gespielt, weil ich glaube, alleine ist es nicht ganz so einfach. Und darum, Super Mario ist definitiv ein Spiel, welches ich auf Platz 2 heben würde. Früher auf dem Gameboy gespielt und tatsächlich noch im greisigen Alter auch noch auf der Switch.
Ja, wir haben uns weiterentwickelt. Ich mag mich... Nein, ich finde es eine gute Nummer 2 von dir. Kann man so machen? Kann man so stehen lassen? Kann ich
ist akzeptiert ja, vom Herr Game Meister.
Ist vom obersten Gremium abgesegnet.
Abgenickt. Ja, abgenickt. Ich mach einen Bückling jetzt vor Ihnen.
Es ist abgelutscht.
War nicht abgelutscht. Werte Game Eminenz.
Ja, ich verbinde auch sehr viele Erinnerungen mit dem Spiel. Zu Beginn natürlich auf dem Gameboy. Das war übrigens immer so frustrierend, wenn man beim Super Mario Land, so hieß das, richtig schön weit gekommen ist und dann der Klassiker: Batterien alle. Vor allem, man konnte nicht speichern, musste das Spiel immer wieder von vorne beginnen. Das war richtig hart.
Deine Nummer 2?
Meine Nummer 2 kann nur jemandem gehören, und zwar dem Duke.
Shake it, baby. You wanna dance? You wanna dance? You wanna dance? Shake it, baby.
Ist ja klar, warum, ne? Du hast feuchte Augen gekriegt, als du da auf die Frau klicken konntest und sie sich kurz entblößt hat, obwohl man ja nichts gesehen hat, weil die Grafik so schlecht war, dass sie eh verpixelt war. Ne?
Ja, wir müssen vielleicht noch ganz kurz sagen, für all diejenigen, die nicht so Freaks sind.
Die haben eh schon abgeschaltet.
Die haben wir vor 10 Minuten verloren. Duke Nukem ist ein sogenannter Ego-Shooter, also das heißt, man spielt es aus der Ich-Perspektive und läuft da rum und knallt so quasi Sachen ab. Das Spiel zeichnet sich aber dadurch aus, dass es sich selber nicht so ernst nimmt. Also das heißt, die ganze Umgebung sind irgendwelche Aliens oder was auch immer. Also es ist von dem her wirklich so gemacht, dass man das Ganze mit einem Augenzwinkern angucken kann. Zumindest in den 80er Jahren. Ich glaube, sowas ginge heute nicht mehr. Ich glaube, Duke Nukem war sehr sexistisch. Die Toilette konnte man auch benutzen.
Ah, und zerballern natürlich, ne?
Und zerballern. Und wenn man schon in der Toilette war, konnte man in den Spiegel gucken und hat gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, weißt du es noch?
Ich sehe geil aus, irgendwas in die Richtung wahrscheinlich.
Yeah, you look good.
Ah, geil. Ja, also die kleinen Scherze, die Programmierer da eingebaut haben. Nummer 1. Ja,
also, jetzt bei mir möchte ich es erfahren. Was ist dein Nummer 1 Spiel über all die Jahre betrachtet?
Gut, eben. Also wenn Mutti zuhört, ja, Mutti darf ja nie, Mutti findet ja, oder fand immer, Gamen geht nicht, Fußball, laute Musik, Popmusik, was haben wir noch? Also all die Dinge, die eben Junge machen, ne, das ist ja nicht so toll. Deswegen, wenn Mutti zuhört, nein, ich spiele praktisch kein Computerspiel mehr, ja, zu meiner Verteidigung. Aber ein Spiel hat sich über die Jahrzehnte tatsächlich ganz oben gehalten. Es ist aber auch eine soziale Komponente mit dabei und meistens mussten meine Mitbewohner hinhalten. Und zwar, ich habe jetzt keine Fanfare hier, Mensch, ist Nummer 1 bei mir FIFA. Ganz klar FIFA, und zwar fast nicht alleine gespielt, sondern immer gegen einer meiner Mitbewohner. Die erste Version, die ich hatte, schön auf Diskette, 1994. Und ich glaube wirklich, bis auf 3-4 Jahre habe ich dieses Spiel jedes Jahr gekauft. Und man sieht natürlich, die Evolution ist ja auch geil. Am Anfang konnte man zum Beispiel so Sachen machen wie den Torhüter faulen. Und das hat dann mal Spaß gemacht. Immer richtig reingeslidet. Und dann hat man natürlich eine rote Karte gekriegt. Oder man hat irgendwelche wilden Tore machen können von der Mittellinie. Solche Sachen gehen natürlich nicht mehr. Das Ganze ist schon ein bisschen besser geworden. Aber das ist einfach der für mich Evergreen.
Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Da haben wir jetzt nicht so eine große Schnittmenge. Also FIFA hat mich nie gepackt. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass ich allgemein mit Fußball, ich und Fußball werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Aber ich kann es absolut verstehen. Das ist ja auch eines der erfolgreichsten Spiele, die es jemals gegeben hat.
Deine Nummer 1.
Meine Nummer 1 ist Civilization.
Ja, gute Wahl. Habe ich natürlich viel gespielt, auch früher, jetzt nicht mehr oder keine Ahnung, ja, wirklich seit 20 Jahren oder so nicht mehr. Aber kann ich auch nachvollziehen, schönes Strategiespiel. Bei mir war SimCity sowas, auch so simulationstechnisch, was ich sehr gerne auch gespielt
habe. Ja, also man muss es ganz klar betonen, also diese Top 3, die wir jetzt da kredenzt haben, die ist total subjektiv. Also da hätten noch so viele Spiele reingehört. Aber ganz kurz nochmal zu Civilization für alle Leute, die das nicht kennen. Also man spielt so quasi die Menschheitsgeschichte durch. Also man kann ein Volk wählen, also zum Beispiel die Ägypter, und beginnt dann irgendwie im Jahre so und so viel vor Christus. Also man hat irgendwie total primitive, oder man hat noch gar keine Technologie am Anfang. Und dann mit dem Spielfortschritt entdeckt man Dinge. Man kann auch Weltwunder entdecken oder bauen und so weiter und so fort. Und das Spiel gewinnt man. Es gibt ganz verschiedene Arten von Sieg. Es gibt zum Beispiel den Wissenschaftssieg, wenn man die Nation ist, die als erstes zum Alpha Centauri, dass ich gegen so einen Stern fliegen kann. Oder es gibt den Kriegssieg, also man benimmt sich einfach Rotzenlöffel und macht alle fertig. Es gibt den Demokratiesieg, also man hat dann so quasi die UNO, dominiert man. Es gibt den Kultursieg und so weiter und so fort. Also unglaublich vielfältiges, raffiniertes Spiel. Und da kann man immer wieder damit beginnen und kann sagen, oh gut, ich mache jetzt mal eine halbe Stunde und dann sitzt man nachts um 3 immer noch da.
Andere haben Kinder, die sie nachts füttern um 3. Wir haben teilweise noch 2-3 andere Babys, die man einfacher pflegen und auf zur Seite legen kann. So ist das in der Midlife-Crisis.
So ist es, genau, das stimmt.
Und du hast noch was Fieses vorbereitet, oder?
Ich habe in diesem Zusammenhang noch was Fieses für dich.
Das ist das Podolenzen-Verschätzspiel.
Mit dem schönen Spielchen haben wir ja letztes Mal begonnen, das machen wir weiter. Dieses Mal bin ich derjenige, der die Frage stellt. Und ich möchte noch ganz kurz auf die letzte Frage von dir zurückkommen.
Jetzt kommt's.
Da hat er mich nämlich gefragt, wie viel ein Blauwal ejakuliert.
Möchtest du es doch mal sagen, wie dieses Wort heißt? Nimm's doch mal in den Mund, bitte.
Wir lassen's.
Nein, komm, sag. Ejakuliert. Das ist wie das genau. Desinfikation. Ja,
genau. Es ist natürlich spannend, wenn zwei Typen einen Podcast machen, die das nicht richtig.
Sollst nicht so viel Wein nehmen, ja. Daran liegt's.
Ja, es ist die Jubiläumsfolge, man darf auch mal.
Okay. Weg.
Ja. Nein, Schatz. Ich wusste ja nichts von dieser Frage, du hast mir gestellt und ich lag natürlich vermeintlich völlig daneben. Nur, man muss der Podcast-Gemeinde da draußen ganz klar sagen, Noel ist hier einem blöden Witz aufgesessen und hat ihn auch noch als bare Münze genommen.
Ach, jetzt kommt der Jurist in dir, ne? Hatte nämlich, also wir sind ja eine zettelfreie Gesellschaft, jetzt hat er hier ein Plädoyer vorbereitet und Sachen ausgedruckt. Das ist ja krank.
Das hat gar nichts mit dem zu tun, das kommt dann später zum Zug. Nein. Und zwar, die vermeintliche Antwort wäre gewesen, glaube ich, 1600 Liter oder so. Was.
Ja.
Und es ist natürlich ein absoluter, das ist ein sogenannter Urban Legend, also das erzählen sie irgendwelche Idioten und Noel Idiot hat das irgendwo mal aufgefasst und Christian Idiot hat es dann natürlich auch noch gleich gefressen. Das ist natürlich völlig falsch und das kommt von einem blöden Internetwitz und zwar, warum ist das Meer so salzig? Ja, weil ein Blauwal, ha 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 ha, und alle 17-Jährigen haben wahnsinnig Freude und Noel auch.
Also ich muss mich wirklich noch ganz kurz verteidigen, können wir das Thema auch abschließen, ne? Aber ich habe ja diese Schätzfrage, keine Ahnung, vor 20 Jahren, 10 Jahren, 25.
Und in 15, all dieser Zeit bin ich nie auf die Idee gekommen.
Hör mal jetzt mal zu. 15 Jahren haben wir das mal in der großen WG mit 30 Leuten, damals in Düsseldorf, haben wir immer solche dummen Sachen gemacht, wenn man nichts Schlaues abends zu tun hat. Und da haben wir solche Fragen uns gestellt und damals war ganz klar, dass das 1600 Liter ist. Und das war damals, hat das auch Google ausgespuckt und nicht als blöder Witz. Und ich habe das dann nie größer überprüft, habe aber eine andere Quelle doch noch gefunden von einem Meeresbiologen, der mindestens 1000 Liter gesagt hat. Und darum fand ich das durchaus rechtens, dass ich diese Schätzfrage immer wieder stellen durfte und auch mit der vermeintlichen Antwort, ja, von 1600 Liter hausieren dürfte. Ich würde es wirklich gerne mal noch richtig rausfinden, weil eine verlässliche Liter oder was auch immer, Flüssigkeitsanzahl, hat man nicht gefunden. Ehrlicherweise. Oder hast du eine gefunden?
Das möchte ich einräumen. Das ist ein Projekt, das behalten wir mal ein bisschen im Hinterkopf. Also falls uns mal eine Meeresbiologin oder ein Meeresbiologe über den Weg laufen sollte.
Irgendjemand muss uns diese Frage noch beantworten.
Das werden wir dafür sorgen. Und bis dahin ist dieses erste Ergebnis, es stand nämlich 1-0 für dich, ist mal soweit storniert.
Okay, Chef. Jetzt stell mal deine Frage.
Also, und zwar möchte ich nochmal ganz kurz den Bogen zurückschlagen zum Gaming. Und zwar gibt es jetzt eine Schätzfrage von mir zum Spiel Tetris.
Dann machen wir doch den schönen Soundteppich und du darfst jetzt mal deine Frage stellen.
Also, das Spiel Tetris stammt aus Russland und wurde entwickelt von Alexei Paschinov. Soweit, so gut. Ich möchte eigentlich von dir, und das ist deswegen eine ganz faire Frage, ich möchte von dir wissen, in welchem Jahr ist Tetris denn erschienen?
Uiuiui, du stellst Fragen, muss ich mir das herleiten. Also ich glaube, vielleicht etwa 10, 12 waren wir damals. Ich weiß auch nicht, wann ist der Gameboy erschienen. Also 79 geboren, na, sagen wir 89. Ich würde sagen, ja, 1989.
Die erste spielbare Version von Tetris und tut mir leid, hast leider den Zonk gezogen. Die erste spielbare Version von Tetris erschien am 6. Juni 1984.
Gab's das schon so lange und wir hatten es aber nicht gekannt?
Ja, du hast eben den Fehlschluss gemacht, du hast gedacht Game Boy, aber Game Boy kam es natürlich später. Die haben dann einfach die Lizenz erworben und da erschien es dann auch. Und übrigens, die arme Sau Alexei Pechtinov, der hat das erfunden an der Universität Moskau und hat nie auch nur einen Cent gesehen.
Warum?
Weil das Spiel patentrechtlich der Sowjetunion gehörte.
Hui, ja? Das ist ja quasi so, ein kommunistisches Spiel.
So asozial waren die damals.
Krass, krass, krass. Wollen wir mal in die reale Welt zurück.
Ja, und die ist auch krass.
Thank you. We begin our campaign and I just want to thank all of you. You are warriors.
Ja, also eigentlich ist es surreal. You are warriors. Sind wir eigentlich gerade wie beim Spielethema. Können wir gleich dabei bleiben. Es geht eigentlich um Krieg, um Soldaten, um Kämpfen. Ne? Also das war ein Auszug von Donald Trumps Rally in Oklahoma, in Tulsa oder Tulsa oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Schon irgendwie absurd.
Also wenn ich das so höre, muss ich sagen, schon die Rhetorik ist doch völlig verfehlt. Also es ist doch eine rechtsstaatliche Demokratie und er redet von Kriegern oder es ist so, oder findest du das passend?
Ja, und würdest du, wenn jetzt ein Bundesrat auftreten würde, irgendwie, die schreien ja USA, USA, Hopschwitz, Hopschwitz rufen?
Nein, ich glaube, da würden sie mich aus dem Saal führen und denken, das ist ein Typ ist bekloppt. Und? Das zu Recht.
Also in den letzten Wochen, muss echt sagen, das hat mich schon beschäftigt. Ja, beschäftigt auch, aber es gab wirklich so viel zu lesen und zu schauen. Und ich habe ja auch schon mal erzählt, ich habe so ein kleines Hobby vorm Einschlafen, mir noch irgendwie eine halbe Stunde CNN anzugucken und einfach zu schauen, was da alles Krankes abgeht momentan in der Welt. Es ist ja tatsächlich auch zu uns übergeschwappt. Und da sind wir bei der klassischen Mohrenkopf-Diskussion.
Heißes Eisen, ne, das wir hier anfassen. Aber
absolut.
Wir sind ja auch irgendwo mitdenkende, differenzierte Leute, mehr oder weniger, deswegen
hin und wieder.
Ab und zu erlauben wir uns da jetzt mal eine Aussage. Und ich weiß nicht, wie populär das ist, was ich jetzt erzähle, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann es absolut und zu 100% nachvollziehen, dass schwarze Mitmenschen mit ganz großer Sicherheit halt einfach eine andere Behandlung erfahren, also Diskriminierung erfahren. Ja, da muss ich schon sagen, also wenn man halt tagtäglich mit sowas konfrontiert wird und dann kommt noch der Mohrenkopf, dass das diese Leute verletzt und beleidigt, das kann ich absolut nachvollziehen, weil das Wort Mohr ist nun mal rassistisch. Und da ist es ja eigentlich nicht so eine Riesensache, wenn man sagt, okay, wir wissen, das verletzt und beleidigt Leute, wir nennen das jetzt einfach Schaumspeise oder was auch immer. Da geht uns nicht viel verloren, weil der Name ist sowieso doof. Deswegen bin ich der Meinung, dass Mikro das nicht so schlecht gemacht hat.
Auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich diese vielen Kommentare anguckt, ne, viele traditionell denken, sagen, ja, der hat doch schon immer so geheißen und warum ist es jetzt plötzlich ein Problem? Das ist natürlich das Gegenargument. Ich finde auch...
Findest du das ein Gegenargument? Ist, zu sagen, war schon immer so. War zwar schon immer scheiße, aber es ist halt immer noch scheiße.
Ist halt einfach ein Argument... meiner Meinung nach, von Leuten, die sich eben nicht scheren, weil sie das Problem ja nicht haben. Weil sie werden ja nicht so genannt. Und dann kann man es wahrscheinlich auch nicht, oder haben keine Verbindung zu dem Thema. Darum kann man ja auch sagen, es war doch schon immer so, es ist ja eigentlich egal, weil mich betrifft es ja nicht.
Ja, ich finde aber, man darf ja durchaus ein bisschen Empathie von den Leuten verlangen. Und wenn man halt einfach sagt, ja, die Leute verletzt und beleidigt und diffamiert, auch wenn das vielleicht nur subjektiv so ankommt, aber wenn das gar nicht so gedacht ist, also ich würde dem Herr Dubler niemals Rassismus unterstellen, also ich glaube, der hat das einfach vor 30...
Gut, der verkauft jetzt die Mohrenköpfe seines Lebens.
Ja, das kommt noch dazu, der hat jetzt ein Riesen-Business. Aber ja, ich glaube, der hat vor 30 Jahren einfach diese Schaumspeise kreiert und dann halt, damals war es ja völlig selbstverständlich, ne, hat man es einfach so genannt. Da würde ich jetzt ihm kein böses Handeln unterstellen, überhaupt nicht. Ich finde aber, eigentlich müsste man in der reifen, demokratischen, rechtsstaatlichen Schweiz im Jahre 2020 soweit sein und sagen, hey, das gibt Mitmenschen, die fühlen sich dadurch diffamiert, also lassen wir es doch einfach sein.
Ich finde ja auch, wenn es einfach behebbar ist, ja, und einen Nutzen hat, warum sollte man es nicht tun und warum kann man dann nicht sagen, gut, das hat jetzt so geheißen, man kann sie aber auch ändern. Zum Beispiel in Deutschland heißen sie, glaube ich, Schaumköpfe.
Also, weißt du, manchmal habe ich das so empfunden, wenn man irgendwelche Foren durchliest, da kämpft man jetzt wirklich so quasi für das Schweizer Kulturgut, für den Mohrenkopf. Und das ist doch einfach scheiße. Ich finde, es geht uns überhaupt nichts verloren, wenn man diesbezüglich vielleicht einen Schritt zurücktritt aus Empathie und aus Respekt gegenüber anderen Menschen, dass man einfach sagt, hey, Jungs, das war vielleicht vor 30 Jahren cool, aber jetzt ist einfach fertig mit ihm, ne?
Was hältst du denn vom Thema Statuen? Sollen Statuen weg von Sklavenhändlern, von Churchill, von Südstaatlern in den USA? Wie siehst du es da?
Na, da muss ich sagen, habe ich ein bisschen eine andere Ansicht. Also bitte korrigier mich, ich bin jetzt hier nicht Mr. Wikipedia, aber vor dem Hauptbahnhof steht doch der Alfred Escher.
Ja.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gilt der ja so quasi als Eisenbahnpionier. Da war irgendwie sowas, ja, ich glaube die Gotthard-Eisenbahn hatte mitgegründet oder initiiert oder was auch immer. Mhm. Und dann hat er ganz nebenbei, ne, geht ja locker flockig auch noch, machen wir noch schnell die ETH und die Credit Suisse. Und er gilt so quasi als Vater der modernen Schweiz und hatte aber einen Onkel und der hat auf jeden Fall sein Geld mit Sklavenhandel gemacht. Der hatte irgendwo eine Plantage oder sowas. Und ja, deswegen ist er jetzt im Kreuzfeuer und man sagt, ja, man muss die Statue wegmachen oder zumindest gewisse Kreise sagen das. Und ich muss einfach hier doch noch ein bisschen die rote Karte ziehen und sagen, hey, der Typ hat doch ein bisschen was gerissen mit ETH und Credit Suisse und so. Und man kann doch nicht die Vergangenheit tilgen, indem man irgendwelche Statuen entfernt. Also deswegen, also Geschichte bleibt Geschichte und vielleicht ist es auch besser, wenn man sich die vergegenwärtigt.
Schwierige Diskussion. Jedenfalls ist natürlich jetzt dadurch ja wirklich auch bei uns viel los auf den Straßen. Gestern wollte ich über die Kähbrücke fahren, war auch schon wieder Protest und alles abgesperrt. Ich glaube, es ist wirklich die Zeit, wo die Leute auf die Straße gehen und Bewegungen wie Black Lives Matter finde ich gut, weil ich glaube, es passiert wirklich nur dann was, wenn man sich auch wirklich dafür einsetzt und eben im positiven Sinne rebelliert. Das sieht man zum Beispiel ja auch mit der Frauendemo vor einem Jahr. Nachweislich gibt es mehr Verwaltungsrätinnen zum Beispiel. Nachweislich gibt es mehr Politikerinnen im Parlament. Also ich glaube schon, dass solche Bewegungen was bringen.
Ich finde es wirklich gut, wichtig und richtig, dass diese Leute auf sich aufmerksam machen und sagen, hey, was ihr da macht, das verletzt mich oder das diskriminiert mich. Aber man darf es nicht vergessen, im Moment ist halt immer noch dieses Coronavirus da. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde, über das Thema muss man reden, darf man auch laut und impulsiv darauf aufmerksam machen. Aber muss das sein jetzt?
Ja, ich sag so, du musst es natürlich jetzt ausnutzen, diese Welle. Wenn du jetzt mit diesem Protestgedanken spielst, kannst du nicht in 3 Monaten kommen. Aber ich finde, erstens, man könnte sich besser schützen. Gut, da die Trump-Veranstaltung, ne? Natürlich keine Maske, alle nebeneinander, genau das Gleiche. Man soll sich besser schützen, wenn man unter viele Menschen geht. Heißt Maske als Thema mindestens. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, logisch, jegliche Form von Gewalt ist zu verurteilen. Ich glaube, darüber kann man gar nicht groß argumentieren. Das sollte eigentlich klar sein.
Du, ich sag's nicht gern, aber ich glaube, am Ende des Tages hatte mein Lateinlehrer eben doch recht und er war ein Arschloch. Homo homini lupus est. Alle.
Jetzt musst du für mich übersetzen.
Der Mensch ist der Mensch ist des Menschen Wolf. So.
Das scheint eine gewisse Wahrheit zu haben. Und die billige Überleitung ist, mein Magen knurrt.
Ja, finde ich aber gar nicht so schlecht im Sinne von, lass uns doch mal wieder etwas seichtere Gewässer befahren und lass uns doch mal übers Kochen reden. Wir haben es am Anfang so ein bisschen angeteasert und ich glaube, wir beide, so unterschiedlich wir teilweise sind, aber so in der Lockdown-Phase haben wir beide so ein bisschen das Kochen weiterentwickelt. Oder würdest du das so nicht hier unterschreiben?
Absolut. Also man wurde ja gezwungen zu kochen. Früher oder zum Mittag war ich zumindest immer in Restaurants essen und jetzt wurde man gezwungen. Ich habe immer schon gerne gekocht.
Also hätte ich ja auch Uber Eats machen können.
Ja, nee, aber ich sage wieder Gruß an Mutti. Das macht man einfach nicht. Also ich mache das einmal in 3 Monaten.
Auch ich mache ab und zu mal Uber Eats oder hole mir eine Pizza. Ich finde, das ist okay. Und ab und zu mache ich sogar mal eine Ravioli-Dose auf, warum nicht? Aber ich finde, so im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon wichtig, dass man so ein bisschen kochen kann. Weil ich finde, die Ernährung spielt doch eine sehr zentrale Rolle. Und dass man weiß, was man da isst und von wo das kommt und wie das zubereitet ist. Erstens mal ist es lecker, es macht wirklich Freude.
Es ist ja auch eine Erscheinung des weisen Alters, dass man sich eben mehr um den Körper kümmert und vielleicht auch sich wirklich überlegt, was man da in sich reinschiebt täglich, dass das vielleicht eine gewisse Auswirkung auf Psyche und Physis auch hat grundsätzlich. Und sehr schön hier wieder auf der Gartenlaube in dem Außenstudio Fluntern. Hier unterdessen gibt es einen unglaublich schönen, und wir müssen fast schon eine Begehung machen von deinem Garten, unglaublich schönen Kräutergarten. Ja, was hast du denn jetzt hier alles Schönes angepflanzt?
Ja, das sind so quasi die Basics an Kräutern, die man einfach so ein bisschen zur Hand haben muss. Also angefangen bei Basilikum zum Würzen von italienischen Speisen. Dann gibt es Minze, kann man sich in ein Getränk machen, also Wasser und einen Schnitz Zitrone und ein bisschen Minze.
Nehmen gerade einen Schluck.
Ja, bitte mach das. Schmeckt gleich sehr viel besser. Oregano natürlich, auch so ein Alleskönner. Schnittlauch finde ich auch bei diversen Speisen super lecker. Dann habe ich ein kleines Experiment am Start, das sind Snackgurken. Da muss ich dazu sagen, das Ding hat ein bisschen gelitten. Ja, weil ich habe das im Gartencenter geholt und bin ich natürlich mit dem Auto hingefahren und
Die Leiden eines Hobbygärtners.
Ne? Richtig, ne?
Die Snackgurken sind abgebrochen.
Ja, und was habe ich noch? Rosmarin auf der anderen Seite. Das ist natürlich super top zu diversen Fleischgeschichten. Und wie heißt das Ding?
Das ist mir auch Lavendel.
Lavendel, genau. Entschuldigung. Ist vielleicht nicht ganz zufällig, dass mir der Name nicht eingefallen ist, weil großartig was mit dem Ding kann man nicht machen.
Doch, die Wespen.
Genau.
Vertreiben.
Das ist, also erstens mal gibt es ein bisschen Farbe in die Geschichte. Es riecht gut. Und da habe ich aber, ich möchte nicht so eine Wahlscheiße erzählen, wie du erzählt hast.
Was für eine Wahlscheiße?
Ja, mit dieser...
Ja, ich weiß. Hab jetzt schon was für eine Wahlscheiße? Ich kandidiere doch gar nicht.
Nein, das mit dir, lassen wir es. Auf jeden Fall habe ich mehrere Quellen gefunden, die sagen, Lavendel, der wirke auf Wespen abturnend. Also mit anderen Worten, die Wespen bleiben dann so ein bisschen fern. Ich habe den Eindruck, das stimmt. Also ich habe bis jetzt nicht großartig Wespen hier gesehen, aber vielleicht stimmt es auch nicht.
Wir werden das alles natürlich einsetzen im heutigen After-Podcast-Cooking-Session oder Baking-Session, indem wir heute noch deinen Pizzastein auf Herz und Nieren weiter prüfen. Du warst ja beim Riener am Pfannenstiel.
Am dem hast du den Namen gefressen.
Ja,
ne?
Ich finde es einfach geil. Beim Riener am Pfannenstiel, alle anderen Menschen kaufen online und du bist eben noch gut alt Pizza backen und gehst zum Riener am Pfannenstiel.
Ich möchte die Sachen sehen. Ich möchte Qualität haben. Und nicht diese Wischscheiße, die sich die Leute heutzutage bestellen. Und ich habe ein paar ganz geile Sachen gekauft. Ich habe Grillhandschuhe habe ich geholt, Alter.
Also, es ist 33 Grad und der Herr Jenny sitzt hier mit seinen Grillhandschuhen. Hä?
Wenn mit dir mal eine vernünftige Diskussion möglich wäre. Selbstverständlich mache ich das nicht, aber es ist wirklich super. Du kannst das Grill gut wenden.
Und für deinen Schnittlauch brauchst du auch die Humolka-Kettensäge.
Ja.
Okay, und was hast du noch für ein Tool gekauft?
Pizzaschneider. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit einen Fehler gemacht. Ich habe mal einen gekauft, aber der war so ein Billigteil. Mhm. Lohnt sich einfach nicht, billige Sachen zu kaufen, was Küchengeräte betrifft. Und jetzt habe ich so einen richtig großer, schöner Pizzaschneider, der geht durch die Pizza durch, wie ein heißes Messer durch Butter. Es ist eine Augenweide, Alter.
Also werden das natürlich alles in unseren Social Media Push einbauen.
Und ich habe eine Pizzaschaufel.
Mir wird ganz warm. Ich springe jetzt dann in den Pool, echt, wirklich. Also es ist,
Und zu guter Letzt, und das Tool, das hat mir schon seit Jahren gefehlt und irgendwie war ich immer zu faul oder ich habe es wieder vergessen, im Hause Jenny gibt es jetzt ein Nudelholz.
Großartige Geschichten. Ich würde sagen, es ist Zeit, den Spaß hier zu beenden. Wir sind ja schon bei den Sommerthemen.
Ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Feierabend, schmeißen eine Pizza auf den Grill und wir hoffen natürlich, ihr macht das auch. Und wir möchten sagen, ja, ihr werdet uns jetzt eine Weile nicht mehr hören, schrecklich hören müssen, denn wir gehen in die wohlverdiente Sommerpause, so wie das alle Formate machen. Ne?
Alle Formaten mit Weltformat.
Welten das macht auch immer Sommerpause.
Also Welten das gibt's doch gar nicht mehr.
Wir gönnen uns das und wir sind, wann wir genau wieder zurück sind?
Wir sind ja flexibel. Im August?
Irgendwann im August,
ja. Ja. Also wenn ihr uns vermisst, dann dürft ihr uns natürlich, wie immer, aber wir haben uns vernachlässigt, wir haben gar nicht mehr geschaut, was da gekommen ist in der letzten Zeit, aber ihr dürft uns natürlich wie immer ein Feedback hinterlassen.
Und zwar könnt ihr das tun auf podulenzen@gmail.com. podulenzen@gmail.com könnt ihr reinschreiben. Und ja, was euch auf dem Herzen liegt, vielleicht habt ihr auch einen konstruktiven oder nicht so konstruktiven Beitrag. Lob, Kritik, was auch immer, schreibt uns und wir freuen uns, euch dann irgendwann wieder im August bequatschen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bleibt uns treu.
Und dann hören wir noch ein bisschen Buddy mit Ab in den Süden.
Ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey.